Ja, vierter und letzter Vortrag. Thema: der biblisch-semitische Aspekt der Hermeneutik, also der Bibelauslegung, eine Einführung in das Studiengebiet. Und damit fassen wir auch ein Stück weit den Stand unserer bisherigen Arbeit zusammen in den letzten 5 Jahren der Fachtagung, was jetzt auch die Bibelauslegung angeht und die Aufgaben für die Zukunft. Und so ist mir eine große Freude, das Anliegen und den Entwurf des biblischen semitischen Aspektes der Hermeneutik vorstellen zu dürfen. Als Gliederung: erst die Einleitung, dann der Hintergrund des sogenannten logischen Dualismus seit Plato und Aristoteles, dann die hermeneutische Krise zu Beginn des 21. Jahrhunderts, dann viertens der biblisch-semitische Aspekt in der Hermeneutik der biblischen Theologie und fünftens Zusammenfassung und Thesen. Zu 1. Der grundlegende Hintergrund des hermeneutischen Ansatzes, also des Ansatzes in Bezug auf die Bibelauslegung und die Art und Weise, ist die Einsicht, dass das westlich-postmoderne Erkenntnisraster auf der grundlegend strukturellen Ebene entfernt und entfremdet ist von dem Erkenntnisraster der biblischen Offenbarung in der Gestalt der Heiligen Schrift. Und wir haben ja heute in den verschiedenen Vorträgen schon gehört, dass verschiedene Leseweisen der Schrift auch uns ganz neue Perspektiven und Zugänge eröffnen, derer wir bedürfen. Diese Entfremdung hatte in der Vergangenheit und hat in der Gegenwart erhebliche Auswirkungen auf das Leben der Christen, sowohl in den christlichen Kirchen als auch in der christlichen Theologie und auch in der christlichen Mission. Wir sehen das hier in der nächsten Grafik von der Einheit zur Streuung. Unten sehen wir die Heilige Schrift, die ja die Quelle der Offenbarung ist und wie eben sich Gemeinde, Theologie und Mission doch an wesentlichen Punkten in verschiedene Richtungen auseinanderentwickelt haben. Das könnte man jetzt im Einzelnen historisch nachweisen, aber hier geht es in Bezug auf das Bibelverständnis und wir ja deswegen auch diese Fachtagung machen, um Bibel, Theologie und Mission wieder zusammenzuführen in einen integrierten Ansatz. Deswegen auch meinetwegen haben wir auch zum Beispiel Martin Goldsmith als Gast, der ja als Missionar weltweit tätig ist, der gerade aus Taiwan kam und nächste Woche nach Malaysia fliegt und mal eben in Germany vorbeischaut, zu unserem Segen, denke ich, und der also auch in seiner Person Gemeinde, Theologie und Mission in einem zusammenführt. Für unseren Zusammenhang der theologischen Arbeit bedeutet dies, dass eine Neuorientierung an den Erkenntnisprozessen der biblischen Texte notwendig ist, die uns befähigt, auch zu Beginn der zweiten Dekade des neuen Jahrtausends eine authentischere hermeneutische Arbeit zu leisten, die durch den Grundtext der Heiligen Schrift, und um den geht es ja, besser legitimiert und bevollmächtigt ist. So kommen wir zu dem Hintergrund des logischen Dualismus seit Plato und Aristoteles. Der gegenwärtigen Christenheit in der westlichen Hemisphäre ist insgesamt zu wenig bewusst, dass ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihr Denkraster durch den logischen Dualismus der grundlegenden Philosophen des Abendlandes, Plato 427 bis 347 vor Christus, mit seinem Schüler Aristoteles 384 bis 322 vor Christus, geprägt ist. Und hier sehen wir die beiden in Gestalt einer Büste, wie auch immer. Und Aristoteles hatte einen empirisch verengten Vernunftbegriff und dieser Vernunftbegriff hat das ganzheitliche Wirklichkeitsverständnis des Alten Testaments spätestens seit der Zeit der Scholastik zerstört. Und zu diesem Aristotelismus bemerkt G. Patzig in einem Lexikonartikel, Zitat: ein Rückgriff auf Aristoteles konnte sich auf seine logischen Hilfsmittel beschränken. Man konnte darüber hinaus seine Resultate in eigene Theorien einbauen. Schließlich durfte man sich im Streit gegen alle Autoritäten auf den freien, an Erfahrung orientierten Vernunftgebrauch des Aristoteles berufen. Rückgriff auf aristotelische Logik, durch Handbücher und Trivialschulen bequem vermittelt, war im Hellenismus, in der Patristik und Scholastik allgemein. Also das war die theologische Methode des Abendlandes, des Westens. Jetzt kann man im Bereich der christlichen Gemeinde und der christlichen Mission noch nachsichtig sein in Bezug aufgrund mangelnder Informationen. Aber auch hier ist die Spannung zwischen Sonntagschristentum auf der einen Seite und Alltagschristentum auf der anderen Seite nicht zu leugnen, welches ja aus diesem logischen Dualismus folgt. Und hierzu bemerkt der bekannte amerikanische Autor Autor Hirsch treffend: Wie haben wir uns, er spricht von heute, so weit entfernt vom Ethos der Nachfolge, das uns von unserem Herrn weitergegeben wurde? Und wie können wir es wiedergewinnen? Die Antwort auf die erste Frage ist, dass die westliche Christenheit so tief beeinflusst war von griechischen oder hellenistischen Vorstellungen der Erkenntnis. Bis zum 4. Jahrhundert nach Christus hat die platonische Weltsicht fast vollständig über die hebräische in der Kirche triumphiert. Später war es Aristoteles, der der vorherrschende Philosoph für die Kirche wurde. Auch er arbeitete in einem hellenistischen Rahmen. Im Kern ist eine hellenistische Sicht der Erkenntnis orientiert an Konzepten, Ideen, dem Wesen des Seins, Typen und Formen. Die hebräische Sicht andererseits ist vor allem orientiert an Fragen der konkreten Existenz oder dem Erscheinen der Schekinah, was wir eben hörten. Gehorsam, lebensbezogener Weisheit und die Wechselbeziehung aller Dinge unter Gott. Es ist ziemlich klar, dass als Juden Jesus und die frühe Kirche in erster Linie von einem hebräischen Verständnis anstelle eines hellenistischen Verständnisses gehandelt haben. Doch diese Nachsicht kann im Bereich der Theologie nicht gewährt werden, da sie die ureigenste Aufgabe hat, das Reden von Gott, also die Theologie, und damit Gottes eigenes Reden zuverlässig und vertrauenswürdig wiederzugeben. Denn dies bedeutet eine Verdrängung derjenigen Wahrheit, die in den Offenbarungsstrukturen der hebräischen Sprache des Alten Testaments niedergelegt wurde. Und daher ist eine Neuorientierung an der biblischen Theologie des hebräischen Alten Testaments dringend notwendig, um die biblisch-semitischen Grundlagen der heilsgeschichtlichen Offenbarung Gottes sowohl für das Alte Testament als auch für das Neue Testament zu erarbeiten. Hierzu bemerkt G. Glöge in treffender Weise, Zitat: Die biblische Botschaft von Gottes Willenszuwendungen schließt den Dualismus in strengem Begriff grundsätzlich aus. Bereits im Alten Testament bedeutet Israels Erwählung, ebenso wie das Zeugnis von der Schöpfung, seine Überwindung. Der Glaube an den einen Herrn der Geschichte und den einen Schöpfer der Welt schließt den Dualismus aus. Der logische Dualismus zeigt sich jedoch nicht nur im Bereich der theologischen Hermeneutik, sondern auch in der systematischen Theologie. Ich denke an das von der reformierten Theologie betonte Konzept der Vorherbestimmung des Menschen, das sicherlich in der Institutio Christiane Religionis als im theologischen Hauptwerk Calvins einen sehr prominenten Ausdruck fand. So schreibt Calvin zum Beispiel in Institutio, zweites Buch, 12. Kapitel, Abschnitt 5, Zitat: Wenn uns der Heilige Geist kundmacht, dass in Gottes ewigem Rat dies beides zusammenbestanden hat, Christus solle uns erlösen, und zwar unter Teilhaben an unserer Natur, dann ist es uns nicht erlaubt, weiterzufragen. Denn wer sich von seiner Begierde aufstacheln lässt, noch mehr wissen zu wollen, der beweist damit, dass er mit Gottes unabänderlichem Ratschluss nicht zufrieden ist und sich eben deshalb nicht mit dem Christus zufrieden geben will, der uns zum Erlöser gesetzt ist. Paulus zeigt ja auch nicht nur, wozu Christus gesandt sei, sondern er dringt bis in das tiefste Geheimnis der Prädestination hinein und macht damit aller menschlichen Keckheit und allem Vorwitz ein Ende. Epheser 1, Verse 4 bis 7. Zitat Ende. Soweit Calvin. Dieses Konzept der Vorherbestimmung ist in der gegenwärtigen Christenheit westlicher Prägung kaum zu vermitteln. Denn die Vorstellung des gänzlich freien Willens des Menschen und damit auch des Christen ist eindeutig durch ein philosophisches Menschenbild geprägt. Demgegenüber betont die Heilige Schrift einen verantwortlichen Willen des Menschen, den er in der immanenten, diesseitigen Schöpfung ausübt. Aber grundlegend vom semitischen Verständnis ist die Wechselwirkung von Aktion und Reaktion Gottes zum Menschen, die von Arnold van Rühler als die von Gott bestimmte Gegenseitigkeit bezeichnet hat. Das heißt, die Schrift bezeugt für den Menschen keine absolute Freiheit, denn diese wäre nur vom transzendenten Standpunkt Gottes aus festzustellen. Aber dieser transzendente Standpunkt Gottes, des Schöpfers, ist eben für den Menschen als Geschöpf nicht zugänglich. Aber dann ist die Frage, was ist dem Menschen zugänglich? Und hier sehen wir Offenbarung, Erfahrung und Überlieferung als strukturelle Ebenen der Heilsgeschichte. Wir sehen hier einmal Gottes Selbstoffenbarung, zum Beispiel Mose am brennenden Dornbusch, wo Gott sich ihm zu erkennen gibt. Und diese Erfahrung manifestiert sich dann auf der Ebene der Erfahrung in der Heilsgeschichte, zum Beispiel die 10 Plagen, die jetzt Yahweh, Gott im Alten Testament, der Bundesgott Israels in Ägypten ausführt, um seine Macht zu demonstrieren und das Volk in die Freiheit zu führen. Und wiederum wird diese Offenbarung und die Erfahrung in Gestalt Heiliger Schrift auf der Ebene der Überlieferung und des Zeugnisses dokumentiert, tradiert, sodass sich Gott darin als ein Gott zeigt, der in die Heilsgeschichte der Menschen eingeht, der in Raum und Zeit handelt. Und auch sicherlich ist das Kreuz Christi und die Auferstehung sind die zentralen Ereignisse in der Heilsgeschichte. Also wir sehen hier, wenn wir die Bibel aufschlagen, müssen wir immer schauen, inwiefern wir jetzt auch diese drei Ebenen, die aber dann zusammenkommen, wahrnehmen. Und aus dieser Heilsgeschichte resultiert ein Erzählzusammenhang, welcher dann die Grundlage der Überlieferung und des Zeugnisses ist. Und konkret können wir das zum Beispiel anschauen bei den Einsetzungsworten zum Bundesschluss in Exodus 19, Verse 4 bis 5, beziehungsweise deren Niederschrift in Exodus 24, Vers 4. Da heißt es: Ihr habt selbst gesehen, was ich den Ägyptern getan und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch hierher zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, so sollt ihr vor allen Völkern mein Eigentum sein, denn mein ist die ganze Erde. Da schrieb Mose alle Gesetze des Herrn auf, Heilige Schrift. Am nächsten Morgen aber in der Frühe errichtete er ein Altar unten am Berg und 12 Mahlsteine nach der Zahl der 12 Stämme Israels. Dies ist das Zeugnis, was Jesus auch als das Bekennen vor den Menschen nennt im Neuen Testament. Daraus entstand dann, und auch bis heute steht im Vordergrund, eine narrative Theologie, die Erzählung betont als spätere Interpretation. Aber hier müssen wir sehen, dass sie nicht auf unhistorischen Erzählungen beruht, sondern dass sie im Gegenteil die physikalische Realität des Wirkens Gottes in Raum und Zeit betont. Das ist das entscheidende Kriterium. Jedoch haben die philosophischen Grundlagen des Abendlandes auch die Wirklichkeitswahrnehmung der westlichen Gemeinden, der Theologie und der Mission nachhaltig beeinflusst. Und das sehen wir auch in der historischen Perspektive dieses logischen Dualismus. Ja? Die strukturelle Trennung von Wort und Tat, von Transzendenz und Immanenz. Die Aufspaltung der Wirklichkeit die Sphären des Jenseitigen und Diesseitigen, also nicht eine ganzheitliche Wahrnehmung der Gemeinschaft mit Gott und seinem Volk wie im Alten Testament. Ja, kommt noch, genau. Es kommt noch. Hier lassen sich im Wesentlichen drei Phasen erkennen und differenzieren. Die erste Phase umfasst das Alte Testament und teilweise auch das griechische Neue Testament, insofern sich darin Wurzeln und Spuren der hebräischen Sprache und Denkformen finden. Somit reicht diese Phase von den geschichtlichen Anfängen des Orients bis zum 2. Jahrhundert nach Christus und spielt sich geografisch im Wesentlichen im Bereich des fruchtbaren Halbmonds ab, also im Gebiet von Ägypten über Palästina bis nach Mesopotamien. In dieser Phase wurde die biblisch-semitische Wirklichkeitswahrnehmung als Gottes erwählte Kommunikationssphäre etabliert, weil Gott dieses Volk mit dieser Sprache und diesen Denkformen an diesem geografischen Ort erwählt hat, ist diese Wahrnehmungsart für uns maßgeblich. Auch in der Interpretation des Neuen Testaments. In der zweiten Phase, vom 4. Jahrhundert vor Christus bis zum 11. Jahrhundert, greift die hellenistisch-römische Kultur, greift der hellenistisch-römische Kulturkreis in die Denkwelt des Orients ein. Dadurch wird der logische Dualismus des Plato und des Aristoteles in der Wirklichkeitswahrnehmung des europäischen und mediterranen Kulturkreises eingeführt und zu einer maßgeblich kulturprägenden Kraft. Auch die Bewegung der Gnosis des 2. Jahrhunderts nach Christus hat ihre Wurzeln und Ermöglichung durch die griechische Philosophie erfahren. Diese Phase begann mit der Hellenisierung durch Alexander den Großen und endete mit der Scholastik in der Theologie und Geisteswissenschaft allgemein. Und zum Thema Scholastik sind auch schon einige Artikel in den vergangenen Bänden von STT erschienen. Hierbei ist zu beachten, dass die Scholastik im Islam allerdings viel früher als im Westen begann, nämlich bereits im 9. und 10. Jahrhundert, was dann in den folgenden 200 Jahren zu Spaltungen innerhalb des Islams führte. Die dritte Phase brachte durch die Scholastik im 11. bis 13. Jahrhundert die Spaltung, was wir jetzt hier sehen, der Wirklichkeitswahrnehmung durch das westlich-rationalistische Wahrnehmungsraster, das sich zum Beispiel in der Theologie von Anselm von Canterbury 1033 bis 1109 oder Thomas von Aquin 1225 bis 1274 niederschlägt. Und die beiden sehen wir auch im Bild hier. Und da schauen wir mal ein paar Beispiele an, der Art des Theologietreibens zu jener Zeit. Als erstes Beispiel sei die Leidensunfähigkeit Gottes genannt, die bei Anselm von Canterbury besagt, dass Gott zwar seinem Verhalten nach Mitleid mit dem Menschen hat, jedoch nicht seiner eigenen Erfahrung nach. Interessanter Ansatz, und Anselm argumentiert in seinem Proslogion Kapitel 8 wie folgt, Zitat: Aber wie bist du, also Gott, wie bist du mitleidsvoll und gleichzeitig leidenschaftslos? Fragezeichen. Denn wenn du leidenschaftslos bist, fühlst du keine Sympathie. Und wenn du keine Sympathie fühlst, ist dein Herz nicht elend wegen der Sympathie für die Elenden. Aber dies bedeutet es doch, mitleidsvoll zu sein. Aber wenn du nicht mitleidsvoll bist, woher kommt dann eine so große Tröstung für die Elenden? Wie folglich bist du mitleidsvoll und auch nicht mitleidsvoll, o Herr, wenn nicht, weil du mitleidsvoll bist hinsichtlich unserer Erfahrung, aber nicht mitleidsvoll hinsichtlich deines Wesens? Wahrlich, du bist so hinsichtlich unserer Erfahrung, aber du bist nicht so hinsichtlich deiner selbst. Denn wenn du uns in unserem Elend ansiehst, erfahren wir die Wirkung des Mitleids, aber du erlebst nicht das Gefühl. Daher bist du zugleich mitleidsvoll, weil du die Elenden rettest und diejenigen verschonst, die gegen dich sündigen. Und nicht mitleidsvoll, weil du von keiner Sympathie für das Elend betroffen wirst. Zitat Ende. Das ist aber jetzt kein Witz, sondern das war ernst gemeinte Theologie zur Zeit der Scholastik. Hier wird also ein Dualismus aufgemacht zwischen Mitleid und Nichtmitleid, der dem semitischen Zugang Gottes total entgegensteht. Hier wird also eine im Grunde genommen gnostische Struktur des Gottesbegriffs sichtbar, allein auf Erkenntniskategorien gegründet, mit den folgenden Schwierigkeiten: die der inkarnatorischen und kondeszendenten, gnädigen Zuwendungsstruktur des heilsgeschichtlichen Handelns Gottes diametral entgegensteht. Und wir haben ja eben von Immanuel von Martin Goldsmith gehört, als semitischer Ansatz der Herrlichkeit Gottes. Und die Quellenangaben, kommt dann alles im nächsten STT. Die Endnoten. Als zweites Beispiel sei das Gesetz der Widerspruchsfreiheit innerhalb der westlichen Logik genannt, dem Thomas von Aquin in seiner Summa Theologiae folgt, dem größten maßgeblichen Werk der theologischen Wissenschaft, der Scholastik schlechthin und bis ins Mittelalter hinein. So argumentiert Thomas in Bezug auf die Frage nach der Allmacht Gottes wie folgt. Summa Teil 1 Artikel 3 zur Frage, ob Gott allmächtig ist. Zitat: Ich antworte, dass alle bekennen, dass Gott allmächtig ist. Aber es scheint schwierig zu sein zu erklären, worin seine Allmacht genau besteht. Denn es könnte Zweifel bestehen über die genaue Bedeutung des Wortes All, wenn wir sagen, dass Gott alle Dinge tun kann. Wenn wir jedoch die Angelegenheit richtig betrachten, da ja die Macht in Bezug auf mögliche Dinge ausgesagt wird, dann wird dieser Satz, Gott kann alle Dinge tun, zu Recht so verstanden, dass er bedeutet, dass Gott alle Dinge tun kann, die möglich sind. Und aus diesem Grund sagt man von ihm, dass er allmächtig ist. Nun sagt man gemäß dem Philosophen, sprich Aristoteles, Metaphysik, dass ein Ding möglich sei in zwei Arten und Weisen. Zu sündigen bedeutet, eine vollkommene Handlung nicht zu erfüllen. Folglich, fähig zu sein zu sündigen heißt, fähig zu sein, an der Handlung nicht zu erfüllen, was der Allmacht zuwider ist. Folglich ist es so, dass Gott nicht sündigen kann wegen seiner Allmacht. Also hier wird sozusagen wieder rationalistisch eine Fragestellung konstruiert, die es dem Semiten völlig fremd ist. Das, und eine Verbindung von Gottes Sündlosigkeit und Allmacht auf diese rationalistische Weise beweisen zu wollen, ist der Offenbarungsstruktur im Alten Bund völlig entgegen. Weil Gott sich manifestiert, er offenbart sich, er begegnet dem Mose und sagt ihm, was er tun soll. Da gibt es keine rationalistischen Diskussionen. Aber die Scholastik des Mittelalters war voll von diesen Argumentationen. Das sind nur kurze Beispiele, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, wie man versucht hat, jetzt Gott in diesem Erkenntnisraster einzuordnen. Und interessant, eben Thomas bezieht sich hier explizit auf den Philosophen, also Aristoteles. Das war die maßgebliche Bezugsgröße zur Antike im Mittelalter. Noch ein weiteres Beispiel. In Teil 1, Artikel 4, stellt er die Frage, kann Gott machen, dass die Vergangenheit nicht stattgefunden hat? Zitat, ich antworte, dass alles, was einen Widerspruch beinhaltet, nicht in den Bereich der Allmacht Gottes fällt. Dass nun die Vergangenheit nicht stattgefunden haben sollte, beinhaltet einen Widerspruch. Denn wie es einen Widerspruch beinhaltet, zu sagen, dass Sokrates sitzt, während er nicht sitzt, so ist es auch, wenn man sagt, dass er saß, während er nicht saß. Aber zu sagen, dass er saß, ist zu sagen, dass es in der Vergangenheit stattgefunden hat. Zu sagen, dass er nicht saß, ist zu sagen, dass es nicht stattfand. Also hier wird die Frage der Allmacht Gottes versucht, in ein Zeitraster einzuordnen. Und auch daran sehen wir diesen rationalistischen Gottesbegriff, der hier vorherrschte. Es erfolgte letzten Endes eine Spaltung der Wirklichkeit in Natur und Gnade, eine Spaltung von immanenter Realität und transzendenter Realität. Das sehen wir also hier in diesem Muster, die Trennung von Glaube und Vernunft. Und das erklärt ein bisschen mehr von dem Dualismus, was wir eben auch als gute Frage hatten. Der Bereich der Gnade wird getrennt, klar getrennt vom Bereich der Natur. Der Bereich der Gnade ist Gottes Offenbarung. Der Bereich der Natur ist das Verstehen des Menschen. Und der Übergang wird eben gemäß Anselm von Canterbury der Glaube, der die Einsicht sucht, so verstanden, dass wir es durch die Heilige Schrift versuchen, mit der menschlichen Vernunft den Bereich der Gnade zu verstehen, sodass die Vernunft unserem Glauben hilft. Der Glaube wiederum informiert unsere Vernunft und bringt uns zum glaubenden Verstehen und das Ganze vermittelt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Entscheidend ist diese Trennung hier. Die Spaltung der Wirklichkeit in oben und unten ist in ganz einfachen Worten gesagt. Was eben in dieser Zeit voll zum Ausbruch kam und unter dem die westliche Christenheit bis heute leidet, auch in der aktuellen Gemeindebau- und Missionsliteratur, was ich vorhin zitiert habe, zum Beispiel Hirsch. Also das sind sozusagen, langsam sickert die Einsicht durch in die Problemlage, jedenfalls stellenweise. Und was eben dem biblisch-semitischen Ansatz diametral entgegensteht. Es entstand eine Überbewertung der geistlichen Wirklichkeit, der geistigen Wahrnehmung im Nous, also der Verstand, die in der griechischen Sprache die Ratio im Lateinischen, und eine Entwertung der leiblichen Wirklichkeit, der Erfahrung im Soma, im Leib. Während ja das Kommen Gottes im Alten Testament in der Shekinah bis zur Inkarnation immer ein Ganzes war, das Ewige geht ein in das Vergängliche und bringt dort die Erlösung zum Vorschein und offenbart sie. Und diese Phase dauert bis heute an, sodass wir immerhin ein ganzes Jahrtausend des logischen Dualismus hinter uns haben. Das ist eine lange Zeit, in der wir sozusagen Gehirn gewaschen wurden, in der westlichen Art und Weise der Wahrnehmung Gottes und der Theologie. Und das ist ein zentraler Schwachpunkt der Spaltung von Sonntagschristentum und Alterschristentum, nur als Beispiel. Oder auch, wie wir Mission betreiben, Theologie betreiben, Gemeinde betreiben, kann man jetzt alles im Einzelnen durchdeklinieren. Es geht nur um die Problemanalyse. 1000 Jahre. Und ich denke, wir haben diesen logischen Dualismus bei weitem noch nicht überwunden. Und deswegen sehen wir auch in der heutigen Theologie, ob evangelikal oder kritisch oder wie auch immer, spielt keine Rolle. Die strukturellen Probleme sind überall gleich, wegen dem westlichen Erkenntnisraster. Aber auch in Kirche und Mission sehen wir immer wieder Profilpunkte, die zutiefst gnostisch und dualistisch geprägt sind. Und wenn wir mal sensibilisiert sind in Bezug auf das Problem des Dualismus, dann brauchen wir nur mit offenen Augen durch den Alltag zu gehen und werden immer wieder auf die Problematik stoßen. Und aufgrund dieses gnostischen Gefälles erfolgte der Verlust der Glaubwürdigkeit und damit auch eine wachsende Bedeutungslosigkeit vieler Kirchen und Gemeinden, jetzt gerade im Westen. Und gestern hat Martin Goldsmith mir einiges erzählt, auch von der Dynamik der Christenheit in vielen Ländern, auch meinetwegen Ostasiens oder Südostasiens. Also hier liegt ein struktureller und kommunikativer Relevanzverlust vor. Aber leider wird dieser Mangel in weiten Teilen der Christenheit im Westen nicht wahrgenommen und teilweise sogar bewusst verdrängt und geleugnet. Bewusst. Selbst dort, wo die Überwindung des gnostischen Gefälles als Ziel wahrgenommen wird, fehlt jedoch ein struktureller hermeneutischer Schlüssel. Also manche sehen die Problemlage, aber haben keinen Schlüssel, um das Problem zu lösen. Und deswegen arbeiten wir daran, diesen Schlüssel durch den biblisch-semitischen Aspekt hervorzubringen, um die Grundstrukturen der Selbstoffenbarung Gottes im Ate und Ente herauszuarbeiten, was wir eben jetzt durch Genesis heute Morgen gehört haben, Isaak und Ismael und eben auch die Frage der Herrlichkeit Gottes, der Shekinah. Damit kommen wir zum Punkt 3, die hermeneutische Krise zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Denn diese Krise wird jetzt dadurch verschärft, dass sich das Gewicht der weltweiten Christenheit in den vergangenen 10 Jahren in historisch einmaliger Weise verschoben hat. Denn die Mehrheit der Christen, wir hatten es auch gestern diskutiert mit Martin, lebt nicht mehr in der westlichen Welt, sondern in der nicht-westlichen Welt, in der sogenannten Zweidrittelwelt. Das verdeutlicht folgende Grafik. Christen weltweit die Zunahme der Christen in Afrika, Asien und Lateinamerika in verschiedenen Gewichtungen und die Detailzahlen, wie gesagt, in den Endnoten. Es geht aber darum, einfach den grundlegenden Wandel nachzuvollziehen in der Prognose der nächsten 15 Jahre. Und die Zahlen kann man auch in der bekannten World Christian Encyclopedia nachlesen. Und wir sehen hier, dass es bereits heute, und hier ist der entscheidende Unterschied, die beiden Pfeile. Bereits heute gibt es 300 Millionen mehr Christen in der nicht-westlichen Welt als in der westlichen Welt. Das entspricht immerhin der heutigen Bevölkerungszahl der USA. Und 2025 werden mehr als doppelt so viele Christen in der nicht-westlichen Welt leben. Und dies ist sicherlich ein epochaler Wandel, der einzigartig in der Kirchen- und Missionsgeschichte ist. Sozusagen die Wippe hat sich gedreht. Aber vielen Christen in der westlichen Welt ist es noch lange nicht bewusst. Denn wir sehen, dass das Wachstum der Christen in der Zweidrittelwelt auch eine Erneuerung des Auftrags zur Mission auch in der westlichen Welt beinhaltet und eine Verschiebung in der globalen Hermeneutik bewirkt, in der globalen Art der Bibelauslegung. Denn wir im Westen haben nicht mehr die Deutungs- und Auslegungshoheit über die Wertesysteme des Zusammenlebens der Menschen. Es wird in Frage gestellt und auch nicht mehr die Deutungshoheit über das, was es bedeutet, jetzt christliche Theologie zu treiben. Es wird immer mehr chinesische, indische und sonstige Theologen geben, die die Arbeit machen. Deswegen die Vorstellung vom christlichen Abendland, ja, da ist einfach Abend und der Morgen geht woanders auf. Dies wurde im Januar 2010 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz wiederum deutlich, wie bereits in den vergangenen Jahren. Zum Beispiel in dem Bericht, kann man alles im Internet runterladen, Faith and the Global Agenda, Values for the Post-Crisis Economy. Und vor allem hat der Islam sich seit dem 11. September sehr stark Gehör verschafft. Und ich kürze es etwas ab. Dort gibt es auch einen Bericht, Islam und der Westen, von Januar 2009, zum Thema Religionsfreiheit. Zitat: Im gegenwärtigen Zeitalter der Globalisierung mit seinen wachsenden Grenzüberschreitungen von Menschen und Ideen hat ein uraltes Problem der muslimisch-westlichen Beziehungen an größerer Sichtbarkeit gewonnen, nämlich Proselytismus, also die Bekehrung zu einem anderen Glauben. Die andauernde Kontroverse zum Proselytismus legt nahe, dass dieser weltweite Impuls sowohl innerhalb des Christentums als auch des Islams wahrscheinlich Spannungen erzeugen wird und den Dialog über andere Angelegenheiten in den kommenden Jahren komplizierter machen wird. Also auch die politische Herrscher- und ökonomische Herrscherkaste, Klasse, nimmt also die Dynamik dieser Auseinandersetzung mehr und mehr wahr. Und deswegen muss sich die westliche Theologie und Mission und Gemeinden ihre eigenen Hermeneutik anhand der biblischen Theologie des AT und NT neu vergewissern, um den inhaltlichen Herausforderungen und Fragestellungen des Islam gewachsen zu sein, aber auch um selber eine bessere Bibelauslegung zu bekommen für die Stabilität und Vollmacht der eigenen Gemeinden. Nicht nur in Bezug auf Islam, sondern auch um unser Selbstwillen. Ein treffendes Beispiel für die mangelnde biblisch-theologische Grundlegung im Alten Testament bietet der Ansatz der kontextualisierten Christologie von Parsons. In seinem Buch Unveiling God, Contextualizing Christology for Islamic Culture argumentiert er für einen christologischen Monotheismus als Ansatzpunkt der Kontextualisierung für die islamische Kultur. Jedoch beginnt er seine Grundlegung der Christologie erst in der Zeit des Zweiten Tempels, also 515 vor Christus bis 70 nach Christus, gefolgt von der Beschreibung des Monotheismus im Judentum des ersten Jahrhunderts. Und wir hatten ja auch einige Vorträge zum Thema Monotheismus auch in den vergangenen Jahren. Und in seinem Vergleich des Monotheismus des Zweiten Tempels und des islamischen Monotheismus, der Glaube an den einen Gott, behauptet Parsons, dass die früheste Christologie aus dem Judentum des Zweiten Tempels stammt. Und das ist ein christlicher Autor. Dabei übersieht er jedoch, dass die christologischen Konzepte der Schöpfungsweisheit, wir hatten schon über Weisheit gehört, und des Maschiach, der gesalbte Gottes, schon erheblich früher in den hebräischen Schriften des Alten Testaments vorhanden waren. Und hier zeigt sich wiederum, dass die biblisch-semitischen Grundlagen wesentlich früher innerhalb der Offenbarungsgeschichte des AT gesucht werden müssen. Deswegen ist super, dass wir heute mit Genesis angefangen haben. Und deswegen werden im Folgenden zwei grundlegende Ansätze des Verständnisses der biblischen Texte vorgestellt und in hermeneutischer Hinsicht gewürdigt. Ganz gut. Zunächst der dramaturgisch-systematische Ansatz von Kevin Van Hooser, sehr bekannter Systematiker in den USA, unterrichtet war Trinity College Seminary in Chicago, ist jetzt beim Wheaton College. Also die Quellen, die wir verwenden, sind jetzt nicht irgendwelche Spezialisten, sondern das ist sozusagen Mainstream, um den Trend zu dokumentieren. Zur Vergewisserung und Sicherung der Aussagekraft der biblischen Texte und Heilsgeschichte wählt Kevin Van Hooser einen dramaturgisch-systematischen Ansatz. In seinem ersten Hauptwerk Is There a Meaning in This Text? Setzt er sich mit der postmodernen Hermeneutik auseinander. Diese hat ihren Hintergrund in der Entwicklung der literarischen Theorie, in der sowohl der Autor als auch der Text als auch der Leser letzten Endes so stark relativiert werden, dass keine verlässliche Aussagegewissheit mehr vorhanden ist. Dadurch ist folglich auch keine Offenbarungsqualität und Aussagegewissheit in der biblischen Theologie mehr zu erreichen. Demgegenüber betont jetzt Wernhuser, dass die menschliche Sprache eine Schöpfungsgabe Gottes ist, auf jeden Fall, durch die der Mensch kommunizieren kann und somit eine relative Deutungsgewissheit erreichen kann. Dies ist das Zeugnis der Überlieferung und Tradition. Allerdings ist sein Ansatz augustinisch, philosophisch strukturiert und nicht biblisch-semitisch, wie er selber sagt. Zitat: Meine augustinische Strategie, Glaube, der die Einsicht in den Text sucht, beginnt mit einem biblischen Thema und entwickelt es philosophisch, sagt er selbst. Sprache, so bringe ich vor, ist eine Gabe Gottes, um dankbar und verantwortungsvoll gebraucht zu werden, wenn wir mit anderen kommunizieren. Mein Argument folglich ist, dass es einen Designplan für Sprache gibt. Also Wernhuser bezieht sich zwar auf die Schöpfungsstruktur von Sprache, jedoch ohne die biblisch-theologischen Grundstrukturen wahrzunehmen und sie weiterzuentwickeln. Er sieht das Anliegen, hat aber keinen Schlüssel. Sein Anliegen, den postmodernen Relativismus im Verstehensprozess zu überwinden, geht in die richtige Richtung. Er greift jedoch zu kurz, um die strukturellen Elemente der biblisch-semitischen Weltsicht im AT fruchtbar zu machen. Stattdessen bietet Wernhuser in seinem zweiten Hauptwerk einen dramaturgisch-systematischen Ansatz, um den postmodernen Relativismus zu überwinden. In dem Buch The Drama of Doctrine verwendet er die Metapher des Dramas, um die Dynamik der Heilsgeschichte Gottes mit dem Menschen einschließlich der christlichen Gemeinde darzustellen. Und hierbei führt er das Konzept der göttlichen kommunikativen Handlung ein, die sich im Drama entfaltet. Aber, ich kürze etwas ab, er beginnt seine Entfaltung des Dramas nicht mit der Selbstoffenbarung Gottes im Alten Testament. Dass Gott sich offenbart und durch die Schrift spricht und sein Handeln dokumentiert, diese Grundlegung bringt er nicht. Er bringt nur die Struktur des Bundes, gemäß Exodus 19 und 24, zwischen Gott und seinem Volk. Aber der Bund ist für ihn nur eine Konversationsgrundlage und damit verkürzt er die verschiedenen Qualitäten von Bund in erheblicher Weise. Er sagt, genau, und aufgrund dessen vergisst er praktisch das AT und fängt direkt bei Christus an, aber sozusagen aus dem Nichts oder fast aus dem Nichts. Er sagt, Zitat: Im Herzen des Christentums liegt eine Reihe von göttlichen Worten und göttlichen Taten, die in Jesus Christus kulminieren. Die definitive Worttat, jedoch um was der Glaube zu kämpfen zu verstehen ist, was wir gesehen und gehört haben, 1. Johannes 1, Vers 3. Glaubenslehre ist die Antwort auf etwas, das erblickt wurde. Denn das Wort des Lebens ist nichts weniger als das Leben Jesu, das Wort, ein historisches Drama. Und von daher greift er einfach zu kurz in der Grundlegung dessen, was wir an Gottes Offenbarungsqualität in der Heiligen Schrift auf Grundlage des Alten Testaments haben. Er versucht irgendwie mittendrin zu landen, kann aber nicht funktionieren, weil er die Entwicklung bis zu diesem Mittelpunkt Christi Offenbarung nicht auch selber nicht nachvollzieht strukturell. Da ist schon besser der Ansatz von David Novak, der bringt einen semitisch-juristischen Ansatz in seinem Buch Covenantal Rights, A Study in Jewish Political Theory. Und Novak zeigt auf, dass das Leben des Volkes Gottes mit Gott und untereinander durch ein Bundesverhältnis gestaltet ist, soweit auch Wernhuser, aber erst aufgrund dieses Bundesverhältnisses erteilt Gott auch Rechte für das Leben mit ihm und untereinander im Volk. Und diese Rechtskategorie entgeht also Wernhuser völlig, weil eben Novak auch semitisch argumentiert. Und Novak sagt, dieser Bund Gottes mit seinem Volk ist theologisch qualifiziert, durch Gottes Erwählung, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Gottesdienst, Martyrium, Bundestreue und Gehorsam gegenüber der Tora. Das sind schon einige semitische Aspekte und Profilpunkte. Und so bemerkt Novak treffend, Zitat, in Gottes Erwählung Abrahams, und wir haben ja vorhin auch von Abraham gehört, und seiner Nachkommen, sein direkter Bund mit wenigstens einigen Menschen, wie wenige auch immer sie innerhalb der Menschheit als Ganze sind, ist nun das primäre Anliegen der Schrift. Der Bund, wie die Schöpfung, ist das Ergebnis des unfassbaren Befehles Gottes. Sehr gut. Gott sprach. Und es wurde. Und so wie Menschen erschaffen wurden, um gemeinschaftliche Wesen zu sein, so sind die Juden als ein Volk erwählt. In beiden Fällen befindet sich der Ort der Person innerhalb der authentischen Gemeinschaft. Also genau entgegensetzt dem westlichen Individualismus. Der Ort der Person innerhalb der authentischen Gemeinschaft. Und auch wenn Werner diese theologische Qualität des Bundes nicht bearbeitet, erwähnt er immerhin den Literaturwissenschaftler Meir Sternberg in einer Fußnote und schließt sich seiner folgenden These an. Das Drama der Glaubenslehre ist verwurzelt in Israels Geschichte und wird erzählt mit einem hohen Maß an literarischer Verfeinerung, um dadurch eine Weltsicht zu begründen. Aber Werner scheitert eben daran, dass er keinen zweifelsfreien Realitätsbezug in seinem Ansatz herstellt. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem narrativ-literarischen Ansatz von Meir Sternberg. Und er ordnet jetzt den Realitätsbezug dem biblischen Erzähler zu. In seinem umfangreichen Buch The Poetics of Biblical Narrative beginnt er mit der Frage, welche Ziele setzt sich der biblische Erzähler selbst? Welche Art von Text ist die Bibel und welche Rollen führt sie auf im Kontext? Sternberg betont, dass die biblischen Schriften literarische Werke sind, dass die Bibel ein Gespräch zwischen einem Autor und einer Zuhörerschaft ist und dass die Texte so und nicht anders geschrieben wurden mit bestimmten Erzählabsichten, die wir ernst nehmen müssen. Und Sternberg zeigt auf, dass die biblischen Geschichten einen Diskurs bilden, ein Gespräch, der auf drei Prinzipien beruht. Kann man ein Bild? Nämlich das ideologische, das historiografische und das ästhetische Prinzip. Das ideologische Prinzip wird sichtbar in den Abschnitten von Gesetzestexten, in den göttlichen oder prophetischen Moralisierungen, wie zum Beispiel Verheißung und Erfüllung, und in der Exemplifizierung von Heldenfiguren. Also Personen werden dargestellt als diejenigen, die jetzt im Sinne Gottes handeln, in der Vollmacht Gottes handeln, als Beispiele vorangestellt. Das historiografische Prinzip zeigt sich in den Kommentierungen von Namen und Orten oder auch Rituale der Erinnerung. Und das ästhetische Prinzip verstärkt die Vorstellungskraft, wie zum Beispiel der innere Dialog, inneres Gespräch, himmlischer Rat, Symmetrie, Wiederholung, Wortspiel und so weiter. Aber auch er zeigt letzten Endes nicht, wie der qualitative Realitätsbezug zwischen biblischem Text und der raumzeitlichen Wirklichkeit herzustellen ist. Das ist der entscheidende Knackpunkt sozusagen. Aber er ist auf jeden Fall an dem Punkt schon näher dran. Und von daher können wir in der nächsten Grafik sehen, einen Entwurf, wie man die biblisch-semitische Weltsicht auffassen kann. Im Zentrum ist die Offenbarung, der Bereich der Metaphysik. Gott offenbart sich dem Menschen in Raum und Zeit. Das erzeugt die Erfahrung im Bereich der Physik, ganz physikalisch. Also Gott zeigt sich Mose am brennenden Busch. Mose sieht das Feuer, er spürt die Hitze. Und die Überlieferung ist nun das Zeugnis und die Erfahrung, die Erzählung dessen, was dort passiert ist. Also nicht nur Geschichten, sondern Dokumentation und Interpretation dessen, was Gott real aus der Metaphysik heraus in die Physik hinein umsetzt. Das ist dieser ganzheitliche Ansatz und dadurch wird eben der logische Dualismus, unter dem wir seit 1000 Jahren leiden, dadurch kann er überwunden werden. Zurück zu einer ganzheitlichen Weltsicht, gegründet auf dem AT, die sich im Neuen Testament und im Zeugnis Jesu Christi erfüllt. Genau, hierzu vielleicht ein treffendes Zitat von Rolf Rentorf, wie er die biblische Theologie interpretiert, Zitat: Die Grundvoraussetzung für eine biblische Theologie ist die Einsicht, dass die Bibel Israels von Anfang an die heilige Schrift der christlichen Gemeinschaft war. Das bedeutet, dass christliche Theologie nicht erst mit der Botschaft des Neuen Testaments beginnt. Das war der Fehler von Wernhuser. Darum kann man auch nicht die Bedeutung des Alten Testaments für die christliche Kirche und Theologie vom Neuen Testament oder einer von diesem abgeleiteten Theologie her beurteilen. Und das ist, was eben sehr oft passiert und auch nicht nur in Deutschland, sondern auch international ist oft so, dass die Grundlegung im Alten Testament an christlichen Ausbildungsstätten und Universitäten eher schwach ausgeprägt ist zurzeit, was man so hört. Was ein Indiz, ein Symptom für diese Krankheit sein kann, dass einfach das Alte Testament als Grundlage für den christlichen Glauben, Theologie und Mission unterschätzt wird in ihrer Notwendigkeit. Genau. Doch nicht nur die neutestamentlichen Evangelien, die jetzt eben auch das AT aufgreifen. Jesus ist das Wort, der Logos, die Worttat, die Menschwirt, Inkarnation, haben wir vorhin ja auch gehört. Sondern auch die Person und Verkündigung des Paulus bezeugen das semitische Verstehensraster des hebräischen AT und bilden somit die Achse der Theologie des NT, wie es James Dunn ausführt, der britische Neutestamentler. Da können wir die nächste Grafik sehen. Noch eins weiter. Das habe ich jetzt alles ein bisschen abgekürzt. Ein bisschen weiter. Noch weiter. Warte mal. Nee, zurück. Hier, eins weiter. Danke, okay. Und hier sehen wir also, wie jetzt Paulus einmal vorausgreift und das ewige Leben erklärt über die Gemeinde und die Frage der endzeitlichen Abläufe und so hinaus und auch der Rückgriff auf Adam, die Schöpfung aus dem Nichts und praktisch jetzt das Privileg Israels umgreift bis zur Schöpfungsabsicht Gottes, die sich dann im Heil für alle gläubigen Christen aus den Nationen, nicht Heiden, aus den Nationen mit erfüllt. Und hier schreibt James Dunn treffend, weil es gibt die Vorstellung, dass eben Paulus sehr stark vom griechischen Denken beeinflusst war, aber nicht in seiner Argumentationsstruktur. Dunn sagt, Zitat, die Sprache des Denkens des Paulus, die Währung seiner Theologie, ist durch und durch hebräisch geblieben. Ich beziehe mich nicht nur auf sein anthropologisches Verständnis, sein Menschenbild, sondern auch auf die analytischen Werkzeuge und Kategorien, die er verwendete. Nicht zuletzt sein Gebrauch der Adamsgeschichten, also Römer 5, die Adam-Christus-Typologie zum Beispiel, der Bildsprache des Sühneopfers und Erlösung, der göttlichen Weisheit, der Gerechtigkeit Gottes, der Geschichte im Sinne der apokalyptischen Enthüllung und Höhepunkt und der Gemeinde Gottes. Weiter, er, Paulus, ging zurück hinter Mose zu Abraham, hinter Abraham zu Adam. Und hinter Israels Erwählung zu Gottes ursprünglichem Schöpfungsakt, nämlich der Gabe des Lebens für die Toten und Dinge ohne Existenz in die Existenz zu rufen. Das war ja die Schöpfung aus dem Nichts, die sich dann auch in der Auferstehung Jesu und dann der Gemeinde fortsetzt. Und deswegen gehen wir nochmal weiter zu einem Modell, Vergleich der Weltsichten. Wir sehen hier Plato, jetzt dieser schwarze Rahmen. Plato hat die Welt der Idee von der Realität getrennt, die Metaphysik von der Physik. Hier kam also der grundlegende Dualismus rein. Aristoteles ging weiter und hat jetzt nur die physikalische Realität als gültigen Bereich anerkannt, deswegen das kleine Kästchen in Blau, der Bereich der Ideen Metaphysik war für ihn nicht relevant, nicht gültig. Und hier haben wir also die dualistische Spaltung drin. Deswegen muss jetzt also ein biblisch-semitischer Ansatz dahin gehen, dass er wieder beide Bereiche zusammenbringt. Deswegen umfasst das äußere Feld beides und mündet hinein, was ich nenne, das Evangelium vom Weg Jesu, unterwegs zu sein mit Jesus, Gemeinschaft, Nachfolge. Und zwar in einer ganzheitlichen Art und Weise. Eben nicht Sonntagschristentum und Alterschristentum, sondern ein Christentum. Sozusagen dieser Weg als dynamischer und umfassender Prozess der Teilnahme und Umsetzung der Gottesherrschaft, Reich Gottes, in Raum und Zeit. Und wie Hirsch das dann sagt in seinem Gemeindebaubuch, was wesentlich für eine ganzheitliche biblische Weltsicht und Spiritualität ist, ein das ganze Leben unter Gott Ansatz. Gut, das lassen wir jetzt alles weg. Ich gehe noch ein bisschen auf da war die Wortart Gottes ein als Beispiel, ist aber im letzten SCT Band 3 drin, brauchen wir jetzt nicht. Und auch ja. Das kann man lassen. Dann gehen wir jetzt durch bis zu den Thesen am Ende. 10 Thesen. Wie man das jetzt beurteilen kann und welche Aufgaben vor uns liegen. Zusammenfassung und Thesen. Genau. Um mal die Problematik jetzt beispielhaft anzureißen. Erstens, der logische Dualismus als grundlegende Denkstruktur der westlichen Wirklichkeitswahrnehmung steht der Offenbarungsqualität Heiliger Schrift in erkenntnistheoretischer Sicht in axiomatischer, grundlegender Weise entgegen. Zweitens, durch die Theologiegeschichte hindurch wurde der logische Dualismus zu keiner Zeit auf der strukturellen Ebene überwunden, sodass einzelne Ansätze der Aufarbeitung nicht die philosophische Vereinnahmung der Theologie verhindern konnten. Es gab Ansätze wie Puzzlesteine, aber es ist noch kein Bild zusammengesetzt worden. Wenn jemand ein Bild hat, bitte melden. Wir sind seit 5 Jahren dabei, wie Headhunter Leute zu finden, die einen Beitrag leisten können. Und es ist nicht einfach. Deswegen ist Mitarbeit in dieser Weise sehr erwünscht. Drittens. Diese grundlegende Konfliktstellung wurde bisher in der christlichen Kirche und Mission der westlichen Welt nur ansatzweise wahrgenommen und wird bis heute teilweise bewusst verdrängt und geleugnet. Viertens, die protestantische Theologie hat sich bisher nur partiell der Herausforderung gestellt, das Anliegen der Überwindung des logischen Dualismus in ihre jeweiligen Disziplinen hinein umzusetzen. Denn das müsste ja dann runtergebrochen werden auf alle Bereiche von Theologie, Gemeinde und Mission. Fünftens, das gnostische Gefälle der heutigen Christenheit wurde durch Kirche und Mission in die nicht-westliche Welt exportiert und erzeugte eine Schwächung und Verzerrung des christlichen Zeugnisses in den nicht-dualistischen Kulturen der Zweidrittelwelt. Da können Sie jetzt irgendwelche Doktorarbeiten von afrikanischen oder asiatischen Theologen anschauen, die sich irgendwie mit Kontextualisierung und dergleichen befassen. Und dann wird Ihnen öfters diese Problematik begegnen, wo eben der Mangel oder die Mangelpunkte, die exportiert wurden, jetzt dort ankommen und wo dann der Bedarf artikuliert wird, dass das wiederum reformiert werden müsste. Sechstens. Die biblisch-semitische Interpretation der Person und des Werkes Jesu Christi nimmt seine im AT vorlaufenden Offenbarungsdimensionen ernst und erkennt ihre Erfüllung im Zeugnis der neutestamentlichen Evangelien. Deswegen wäre es auch gut, wenn in der Verkündigung mehr Evangelien gepredigt werden und nicht eine so starke Paulus-Betonung weiter gepflegt würde, wie sie bisher gepflegt wird. Siebtens. Auch in der Biografie und Theologie des Paulus zeigt sich die grundlegende Kontinuität seines semitischen Verstehensrasters hinsichtlich der göttlichen Erwählung und Erlösung des Volkes Israel in soteriologisch-eschatologischer Einheit mit dem Volk Gottes aus den Nationen. Also die Erlösung von Israel und den Nationen in Bezug auf die Zeit der Vollendung ist seine Perspektive, wie auch immer man das jetzt genau dann im Einzelnen genau ausdifferenziert. Aber nur von der Perspektive her. Achtens, vor diesem Hintergrund verlangt der Verkündigungsauftrag Jesu Christi, dass die strukturelle Passung der Denkraster bei der Kommunikation des Evangeliums von einer Sprache und Kultur in eine andere berücksichtigt und erarbeitet wird, damit die Verkündigung in einer legitimen, authentischen und vollmächtigen Weise geschehen kann. Neuntens, bis heute gibt es in der biblischen Exegese und Theologie zwar einzelne Aspekte der Erkenntnis des biblisch-semitischen Hintergrundes im Alten Testament, jedoch keine systematische und hermeneutische Überwindung des logischen Dualismus. Und letzten Endes 10. Daher ist der Ansatz des biblisch-semitischen Aspektes der Hermeneutik in der biblischen Theologie eine innovative Themenstellung, die die Aufgabe der theologischen Forschung in den nächsten Jahren in grundlegender Weise befruchten wird. Herzlichen Dank.